Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin's Jan und heute geht's um ein Thema, dessen erste Wortsilbe mir gar nicht so fremd ist. Die ist nämlich Ultra. Und ein paar von euch, die vielleicht auch unserem Bergzeit-Instagram-Kanal folgen, die werden jetzt schon ahnen, was kommt. Aber nein, ihr liegt falsch. Es geht heute nicht ums Thema Ultramarathonlaufen beim Trailrunning, sondern heute geht's um die Extremform des Wanderns, nämlich das Ultrawandern. Und weil ich davon nicht wirklich Ahnung habe, habe ich mir wieder eine echte Expertin zur Seite geholt. Sie ist Autorin des Handbuch Ultrawandern und selbst sehr aktiv in diesem Sport. Schön, dass du da bist, Stefanie Nonnemann.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Steffi, du bist heute zur Podcastaufnahme aber nicht hergewandert, oder?
Ich habe tatsächlich kurz drüber nachgedacht, aber weil ich vorher noch arbeiten musste, habe ich doch die Anreise mit der S-Bahn bevorzugt. Aber den letzten Kilometer, den bin ich natürlich noch zu Fuß gegangen.
Ja, okay. Also du bist auf jeden Fall ziemlich viel zu Fuß unterwegs und es soll ja ums Thema Ultrawandern gehen. Und ich habe im Intro gerade gesagt, es ist die extremste Form des Wanderns. Würdest du das so unterschreiben oder wie definierst du Ultrawandern für dich?
Es gibt da gar keine offizielle Definition, wo das Ultrawandern jetzt tatsächlich anfängt. Man sagt es eigentlich so, wie es im Laufsport auch ist. Alles, was über die Marathondistanz von 42 Kilometern hinausgeht, wird auch im Wandern als Ultrawandern bezeichnet. Meistens sind die Strecken zwischen 50 und 100 Kilometern lang, die beim Ultrawandern zurückgelegt werden. Aber mittlerweile gibt es auch viele Events, die deutlich über die 100 Kilometer hinausgehen. Es gibt ein Event, das über 171 Kilometer ausgeschrieben ist, der sogenannte Kölnfahrt. Und demnächst wird es auch längere Distanzen über 222 Kilometer gehen. Also die Distanzen werden da immer länger und immer weiter. Und man kann sich gar nicht genau drauf festlegen, was jetzt eigentlich Ultra ist.
Mhm. Ist ja im Trailsport teilweise ähnlich. Wenn ich jetzt überlege, dass teilweise bei den Trailrun-Veranstaltungen es ja auch solche Distanzen gibt und da die Zeiten schon extrem lang sind, wie lange bin ich dann bei so einer Ultrawanderung unterwegs, wenn die wirklich über 170 Kilometer und drüber geht?
Also die 170 Kilometer sind ausgeschrieben für 48 Stunden, die man da Zeit hat. Die meisten brauchen zwischen 30 und 40. Es gibt natürlich immer Ausschläge nach unten und nach oben, aber so 30, 35, 38 Stunden sind für 171 Kilometer ein ganz guter Richtwert. Und das macht man tatsächlich im Normalfall ohne zu schlafen.
Wow, okay. Jetzt werden sich wahrscheinlich wirklich einige denken, boah, das muss man auch wollen. Wie kamst du denn dazu? Also das ist ja jetzt nicht das gängigste Hobby, wo man sagt, Mensch, ich wandere gern, dann gehe ich jetzt Ultra wandern.
Das ist bei mir eine Verknüpfung von ganz, ganz vielen Zufällen. Ich war eigentlich der Inbegriff der Unsportlichkeit. Also ich habe mich eigentlich quasi überhaupt nicht bewegt und habe dann im Jahr 2017 so einen Wendepunkt gehabt, als ich mich in meinem Spiegel angeschaut habe und festgestellt habe, nee, du gehst eigentlich immer mehr in die Breite, so geht's jetzt nicht weiter, du musst was tun. Und habe aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht näher nachvollziehen kann, habe dann tatsächlich den Hintern hochbekommen, habe angefangen, meine Ernährung umzustellen, intensiv Sport zu treiben, 15 Kilo abzunehmen und war dann auch so ein bisschen angefixt. Und dann war es so, dass ich sehr halbherzig ein bisschen Lauftraining gemacht habe, das eigentlich auch ganz nett fand, dann zum ersten Mal einen Halbmarathon laufen wollte. Aber dann damals so falsch trainiert habe und es einfach so gnadenlos übertrieben habe, dass ich dann einen Ermüdungsbruch hatte und erstmal nicht weiterlaufen konnte. Und in dieser Zeit, als das Laufen erstmal auf Eis gelegt war, habe ich zufällig eine Anzeige gesehen bei Facebook für ein Event, das sich Megamarsch nennt. 100 Kilometer in 24 Stunden zu Fuß von München nach Mittenwald. Und das habe ich einmal gelesen, zweimal gelesen, dreimal gelesen und habe gedacht, boah, das wäre irgendwie jetzt schon, du bist jetzt auf einmal sportlicher, du kannst dich bewegen, du bist nicht mehr so ganz lethargisch. Das wäre doch eigentlich eine Challenge, mach das doch mal. Und so kam dann tatsächlich eins zum anderen. Ich habe mich dann da angemeldet, habe auch über Facebook durch viele Zufälle eine passende Trainingsgruppe hier in München gefunden mit anderen Wanderverrückten. Und da haben wir uns dann wirklich systematisch auf diese 100 Kilometer vorbereitet. Und dann gemeinsam tatsächlich auch gefinisht. Also wir sind nicht alle die ganze Zeit zusammengelaufen, aber wir haben uns gemeinsam vorbereitet und wir haben dieses Ziel alle kollektiv erreicht.
Ja, mega schön. Und es ist sehr oft so, wenn man dann plötzlich so ein Ziel vor Augen hat, dann fällt es einem leichter, auch irgendwo ins tägliche Training einzusteigen und sich da wirklich so den inneren Schweinehund zu überwinden, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Was ich nicht berücksichtigt hatte in der ganzen Planung war, ich dachte, sowas macht man einmal, geht durch einen Zielbogen, macht da einen Haken dran, denkt, jetzt bin ich 100 Kilometer gegangen, Challenge erfüllt, jetzt ist das fertig.
Damit fängt es erst an.
Es hat damit tatsächlich angefangen. Also noch bevor ich die ersten 100 Kilometer gegangen bin, hatte ich mich für die zweiten 100 Kilometer angemeldet, für die dritten. Dann kamen auch viele Events über 50 Kilometer dazu. Die gab es damals 2018 noch nicht in großer Zahl. Die kamen dann erst so langsam, dass es da offizielle Events gab. Und dann wurden es immer mehr und immer mehr. Und ich müsste es mal tatsächlich nachzählen. Also ich bin mittlerweile bei deutlich über 100 offiziellen Märschen, würde ich sagen.
Oh wow, okay, das ist wirklich eine beeindruckende Zahl. Dann erschließt sich mir wahrscheinlich auch so der Grund, warum du ausgerechnet einen Ratgeber geschrieben hast oder ein Handbuch Ultrawandern. Weil das ist ja auch wieder was, wo man sich denkt, okay, jetzt fixt man sich voll in die Sportart rein, aber es ist ja dann nochmal ein Schritt zu sagen, jetzt fühle ich mich so wohl und komfortabel da drin, jetzt gebe ich auch ein Handbuch raus.
Ja, auch das war einfach Zufall, dass es dazu gekommen ist. Da ist die Idee tatsächlich auch auf einem Marsch entstanden. Und zwar war es so, dass mein Wanderpartner Wolfgang Niedermeyer und ich, mit dem ich auch das Buch zusammen geschrieben habe, dass wir diejenigen waren, weil man uns immer wieder auf Events gesehen hat, die gefragt wurden, hey, ich möchte es auch mal ausprobieren, was braucht man denn für Schuhe, was brauche ich für einen Rucksack, welche Ausrüstung ist wichtig, wie bereitet man sich darauf vor? Und wir waren dann auf einem 100-Kilometer-Marsch in Wien unterwegs und die Nacht war ewig lang und das Wetter war nicht gut, es war stürmisch und die Nacht hat sich gezogen wie Kaugummi. Und irgendwann kamen wir auf das Thema, dass wir ja immer gefragt werden, was braucht man denn eigentlich, um so eine Nacht eben auch zu überstehen? Und ich sage, hey, es gibt noch gar kein Buch zu dem Thema, schreiben wir das doch. Und da hat er gesagt, ja klar, gute Idee, morgen hast du es wieder vergessen. Und mich hat es dann aber nicht losgelassen. Wir sind dann systematisch die Verlage angekommen, die in Frage kommen. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass gleich der zweite Verlag, dem wir unser Exposé geschickt haben, sofort reagiert hat und gesagt, klar, machen wir. Ja, okay. Und dann haben wir, das war noch die Corona-Zeit, dann haben wir ungefähr ein Jahr gebraucht für das Projekt, bis alles fertig war, bis das Manuskript fertig war. Und dann ist das Buch Anfang 2021 das erste Mal erschienen und wurde so erfolgreich, dass wir jetzt die zweite Auflage fertiggestellt haben, das auch noch ein bisschen erweitert haben. Das wird voraussichtlich nächstes Jahr im Januar erscheinen.
Okay, ich meine, wenn man sich die Teilnehmerzahlen anschaut von solchen Märschen, dann ist ja da auch definitiv eine Nachfrage da. Und genau deswegen machen wir heute auch den Podcast, um all diese Fragen, die du in dem Handbuch ausführlich beantwortest, vielleicht heute in einer knapperen Zeit zu beantworten. Und eine ganz große Frage, die du ja auch gerade genannt hast, ist immer so dieses Thema, wie bereite ich mich eigentlich drauf vor? Und ich kenne es bei mir vom Trailsport, ich splitte es ganz gern in körperliche Vorbereitung und die mentale Vorbereitung. Ist es beim Ultrawandern genauso?
Es ist definitiv genauso, wobei die körperliche Vorbereitung den größeren Stellenwert hat als noch die mentale Vorbereitung. Bei der mentalen Vorbereitung, es gibt so diverse Tricks, die man anwenden kann während eines Marsches, dass man diese Distanzen über so lange Zeit tatsächlich auch schafft. Bei der körperlichen Vorbereitung ist es so, man muss sich einfach im Vorfeld ganz deutlich klar machen, ich bin hier viele, viele, viele Stunden unterwegs und ich bin länger unterwegs als ein Läufer beim Marathon unterwegs ist, der nach 3, 4, 5 Stunden damit fertig ist, sondern ich brauche mindestens 7, 8, 9 Stunden für eine Distanz von 50 Kilometer bis zu 12 Stunden oder ich bin bei 100 Kilometern bis zu 24 Stunden unterwegs. Und damit der Körper das leisten kann, muss man sich definitiv entsprechend darauf vorbereiten. Das sind die Muskeln, die vorbereitet werden müssen. Das sind die Sehnen, die vorbereitet werden müssen. Die Bänder, die vorbereitet werden müssen. Und was auch noch dazu kommt, jede Trainingswanderung hat den Effekt, dass ich die Chance habe, meine Ausrüstung zu testen. Denn wenn ein Schuh auf 10 Kilometern sich gut anfühlt, heißt das noch lange nicht, dass er sich nach 25 oder 30 Kilometern noch genauso gut anfühlt. Und da ist es wichtig, einfach auch seine Ausrüstung immer wieder zu testen, zu optimieren, bis man irgendwann das Setting hat, wo man sagt, das ist jetzt meine Zusammenstellung, mit der kann ich gut durch so einen Marsch tatsächlich kommen.
Ja, auf das Thema Ausrüstung kommen wir auch gleich nochmal im Detail. Was mich bei der körperlichen Vorbereitung noch interessiert, wie hat das bei dir ausgesehen? Weil du hast ja trotzdem auch einen ganz normalen Fulltime-Job und es klingt schon auch sehr, sehr zeitintensiv, ähnlich wie eine Marathon-Vorbereitung auch. Also die Zeit, die man da rein investieren muss, die ist nicht ohne. Also wie schaut da so dein alltägliches Training aus, auch unter der Woche?
Also es ist tatsächlich sehr, sehr zeitaufwendig im Vergleich zu einer Marathonvorbereitung, weil da ist es auch wieder das Gleiche wie bei den Events. Wenn du lange Läufe machst in einer Marathonvorbereitung, Longrun machst, bist du da 3 Stunden vielleicht unterwegs, 3,5 und kannst dann am Sonntag danach zu deiner Tagesordnung übergehen. Wenn du 30, 40, 50 Kilometer Vorbereitungsmärsche machst, ist der ganze Sonntag weg. Also das muss man sich einfach im Klaren drüber sein, dass man am Anfang wirklich seine Wochenenden dafür opfert. Konkret haben wir es am Anfang so gemacht, wir haben circa alle 2 Wochen immer sonntags eine Trainingswanderung gemacht. Am Anfang ein bisschen kürzer, da waren wir so 25 bis 35 Kilometer unterwegs und haben das dann sukzessive gesteigert bis 50 Kilometer. Mehr braucht man für 100 Kilometer im Vorfeld tatsächlich nicht. Also wenn man 50 Kilometer gehen kann, ohne danach komplett tagelang zerstört zu sein, hat man eigentlich die körperlichen Voraussetzungen, tatsächlich die 100 Kilometer zu schaffen, weil dann kommt wieder der Kopf ins Spiel. Das ist dann die andere Baustelle. Was auch noch absolut empfehlenswert ist, ist im Vorfeld mindestens eine Nachtwanderung einzubauen. Weil man geht durch die Nacht, man wandert nachts anders, man wird müde, man hat da ganz andere körperliche Herausforderungen als beim Wandern bei Tage. Man muss sich an die anderen Lichtverhältnisse gewöhnen. Und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man das mindestens einmal im Vorfeld geübt hat.
Ja, ich finde auch, kann man echt erstmal nur nachvollziehen, wenn man es mal gemacht hat, wie es ist, in diesem Lichtkegel der Stirnlampe über mehrere Stunden unterwegs zu sein, wie ermüdend das auch einfach sein kann.
Auf jeden Fall.
Also es ist wahnsinnig wichtig, dass man das vorher trainiert. Gibt es dann noch Zusatztrainingskomponenten wie irgendwie Kraftübungen oder Ausgleichsübungen, Dehnen und so weiter?
Was auf jeden Fall empfehlenswert ist im Alltag, alles, was man zu Fuß gehen kann, tatsächlich zu Fuß zu machen. Also auch wenn man zum Beispiel mit der S-Bahn zur Arbeit fährt, mal 1, 2 Stationen vorher auszusteigen. Und wenn man auch nur 3, 4, 5 Kilometer am Tag geht, das ist alles, was aufs Leistungskonto einzahlt und den Körper darauf vorbereitet, dass da eben wieder ein Event ansteht. Krafttraining, wenn man es zeitlich unterkriegt, auf jeden Fall sinnvoll, ist ein bisschen wie bei den Läufern. Man vernachlässigt das gerne, auch wenn es natürlich nicht sonderlich klug ist. Also ich kann jedem nur empfehlen, das zu machen, wenn man irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Dehnen ist dann eher im Nachgang wichtig. Aber zusätzliches Training, Radfahren, Schwimmen, wenn man dazu die Zeit hat, ergänzt natürlich die Wandervorbereitung perfekt.
Mhm. Wenn ihr jetzt so Trainingswanderungen plant, wie ist da immer so das Höhenmeter-Kilometer-Verhältnis? Weil wenn man jetzt hier zuhört, dann spricht man ja auch überwiegend erstmal von Kilometern. Beim Wandern ist es ja aber zwangsläufig so, dass Höhenmeter auch irgendwo mit dazukommen. Ist es aber schon so, dass auch bei den Märschen schon der Fokus immer auf der Strecke liegt, auf den Kilometern und weniger auf den Höhenmetern, die man macht?
Tatsächlich hat da die Strecke erstmal den Vorrang gegenüber den Höhenmetern. Es kommt immer darauf an, auf welches Event man sich vorbereitet. Also es gibt 100 Kilometer Märsche zum Beispiel rund um Hamburg. Da kommen die 100 Kilometer vielleicht auf 250 Höhenmeter. Die bedürfen keiner besonderen Vorbereitung. Darf man aber nicht unterschätzen, weil 100 Kilometer in der Ebene zu wandern, ist für die Gelenke und Beine viel, viel anstrengender und unter Umständen auch schmerzhafter, als wenn da ein paar Höhenmeter drin sind. Also ich bin ein großer Freund von Höhenmetern. Es gibt aber auch Ultrawanderungen über 100 Kilometer, zum Beispiel im Schwarzwald im Juli. Die kommen auf bis zu 4000 Höhenmeter. Da ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man sein Training entsprechend anpasst und wirklich auch mal die Berge geht.
Mhm. Ja, wenn wir jetzt über das ganze Thema Verpflegung reden, kann ich auch da die Parallele zum Laufsport ziehen, dass ich dann echt schauen muss, dass ich meine Kohlenhydrate zu mir nehme, dass der Körper einfach da versorgt ist? Oder ist es aufgrund des doch etwas langsamen Tempo auch da was anderes?
Also Kohlenhydrate sind auf jeden Fall beim Wandern auch extrem wichtig. Man muss für sich selber rausfinden, auch eben in Form von Training, was man auf den 100 Kilometern braucht und was man tatsächlich auch verträgt. Also wenn man jetzt ein klassisches Marsch-Event nimmt über 100 Kilometer, da gibt es in der Regel 4 Verpflegungsstationen, da gibt es die klassischen Bananen, da gibt es die klassischen Äpfel, da gibt es vielleicht Müsli-Riegel. Man muss vorher ausprobieren, komme ich denn mit Zucker unter der Belastung überhaupt klar oder brauche ich vielleicht was völlig anderes? Helfen mir viel mehr kalte Nudeln oder helfen mir Kartoffeln? Wichtig ist, dass man von Anfang an auch bei den langen Strecken darauf achtet, dass man isst. Weil man kommt bei 100 Kilometern meistens so nach 60, 70 Kilometern mal an so einen Punkt, da möchte der Magen eigentlich gar nichts mehr. Also da ist allein die Vorstellung, jetzt noch irgendwas zu essen, total absurd. Und wenn man es nicht tut, hat man tatsächlich ein Problem. Also man muss für sich das Lebensmittel rausfinden, was einem in dem Moment weiterhilft, damit man wirklich die Distanz auch schaffen kann. Natürlich sind Kohlenhydrate da in der Regel die Basis.
Ja, ich finde es beim Wandern tatsächlich dann spannend und jedem, der so eine Sportuhr hat, dem sei das mal ans Herz gelegt, nach so einer Wanderung einfach mal draufzuschauen, was man da so an Kalorien verbraucht. Weil ich glaube, so in der breiten gesellschaftlichen Meinung hat man ja immer noch das Bild im Kopf, wenn ich jetzt 10 Kilometer joggen gehe, dann verbrauche ich automatisch mehr Kalorien, als wenn ich irgendwie am Wochenende 2-3 Stunden irgendwo ein bisschen rumwandere. Das exakte Gegenteil ist aber der Fall, weil ich halt in dieser niedrigeren Intensität unterwegs bin. Und wir wollen jetzt hier keinen sportwissenschaftlichen Talk draus machen, aber es ist einfach ein wichtiger Hinweis, dass man wirklich beim Wandern einen extremen auch Kalorienverbrauch hat. Und das natürlich vor allem, wenn ich dann Distanzen von 100 Kilometer zurücklegt, irgendwo ausgleichen muss.
Also es sind auf 100 Kilometern sind es bei mir so um die 8000 Kalorien.
Ja, das ist Wahnsinn, das muss man sich mal überlegen.
Die führt man natürlich nicht im vollen Umfang zu sich, aber man muss natürlich immer nachschieben, sonst merkt man es irgendwann.
Ja, und genau deswegen ist dieses Thema Ernährung einfach so unglaublich wichtig. Lass uns mal zur Ausrüstung switchen. Wenn man jetzt das Thema Ultrawandern hört oder auch so Marsch, dann fragt man sich, mache ich das mit meiner normalen Wanderausrüstung, die ich auch so am Wochenende einfach irgendwo auf der Almtour dabei habe, oder mache ich es im Trailrun-Halbschuh? Das sind da so ein bisschen diese beiden Enden der Extreme. Was würdest du da empfehlen? Was ist deine Erfahrung?
Also es gibt auf diesen Wanderungen tatsächlich Teilnehmer, die mit hohen Wanderstiefeln starten und damit 100 Kilometer durchlaufen. Die machen das allerdings meistens nicht lange. Die machen das ein paar Events und switchen dann doch langfristig um. Beim Thema Schuhe ist es tatsächlich so, das ist die Frage, die am häufigsten gestellt wird, welche Schuhe brauche ich denn eigentlich? Und da kann ich einfach nur ganz klar sagen, es gibt keine pauschale Antwort, weil jeder Fuß ist anders, jede Voraussetzung ist anders. Brauche ich eine gute Dämpfung, brauche ich weniger Dämpfung? Da muss man wirklich für sich den passenden Schuh rausfinden. Generell ist es so, mit Trailschuhen macht man grundsätzlich nichts verkehrt. Aber da gibt es eben auch Unterschiede. Zum Beispiel haben viele Teilnehmer gute Erfahrungen gemacht, wenn sie die Schuhe mit der eher breiten Zehenbox nehmen, weil der Fuß auf 100 Kilometer einfach ein bisschen breiter wird. Und wenn die Zehen da Spiel haben, dann hat man schon mal ein bisschen mehr Platz und kann Blasen vermeiden. Aber das muss man ausprobieren, genauso wie das Thema Dämpfung. Es gibt viele, die sagen, ich brauche einen gedämpften Schuh, also möglichst stark gedämpft, damit ich meine Knie entlaste. Was man dabei immer vergisst, auch wenn es sich in der Theorie gut anhört, der untere Rücken muss ja die Bewegung dann ausgleichen. Also wenn ich einen stark gedämpften Schuh habe und damit lange über Asphalt gehe, sinke ich ja natürlich immer ein bisschen ein und das muss der Rest vom Körper ausgleichen. Meine persönliche Erfahrung ist, ich kann mit gedämpften Schuhen 50 Kilometer wunderbar gehen, aber ich muss bei 100 Kilometern einen Schuh haben, der nicht stark gedämpft ist, der einfach härter ist, damit diese Bewegung im Rücken wegfällt, weil sonst kriegt man auch ganz, ganz schnell Kreuzschmerzen. Aber das sind Erfahrungswerte, das ist tatsächlich bei jedem anders. Generell mit dem Trailschuh macht man schon mal nichts verkehrt, aber da gibt es ja auch so viele verschiedene Modelle, da muss man einfach ein bisschen durchprobieren, gucken, was zu einem passt. Und was ganz wichtig ist, wenn ich irgendwo in den Laden gehe und einen Schuh anprobiere und ich gehe da mit dem Fuß rein und muss kurz drüber nachdenken, ob das jetzt der richtige Schuh ist oder nicht, dann ist es in sehr, sehr vielen Fällen nicht der richtige Schuh. Also ich muss da reinsteigen und erstmal spontan das Gefühl haben, boah, der fühlt sich aber gut an.
So ein Wohlfühlgefühl.
Das muss wirklich gleich da sein, dann habe ich die Chance, dass er auch auf 100 Kilometern funktioniert, aber auch dafür gibt es keine Garantie. Das merkt man dann beim ersten Event, ob man da wohl so richtig gelegen ist.
Ja klar, die Erfahrungen macht man immer erst hinterher. Wie ist es beim Thema Socken? Wechselst du da dann teilweise auch einmal auf den langen Distanzen?
Ich habe tatsächlich immer Wechselsocken dabei. Wechsel eigentlich eher selten. Das ist bei mir aber dann auch so ein bisschen Faulheit. Ich müsste da in den Rucksack gehen, die Socken auspacken. Grundsätzlich ist es auf 100 Kilometern schon empfehlenswert, die nach 50 Kilometern ungefähr mal zu wechseln, weil die werden ja auch, selbst wenn es gutes Material ist, die werden mit der Zeit ein bisschen feucht. Und wenn Füße feucht sind, habe ich immer eine Gefahr, dass sich Blasen bilden. Und mit trockenen Füßen kann ich das weitestgehend vermeiden. Also deswegen einmal Socken wechseln ist nicht nur deswegen sinnvoll, sondern fühlt sich auch super angenehm an, wenn man dann wieder in den Schuh reinsteigt.
Bekommt der Fuß ein zweites Leben.
Ja, genau. Und man muss natürlich auch bedenken, nicht jeder Marsch findet bei schönem, trockenem Wetter statt, sondern es gibt eben auch die Events, wo es wirklich 12, 14, 16 Stunden durchregnet, wo man dann nicht nur mental ganz besonders gefordert ist, sondern wo man auch einfach irgendwann durch und durch nass ist. Und da ist man natürlich froh über ein paar Wechselsocken. Ja. Und es fühlt sich einfach mal kurzzeitig zumindest ein bisschen besser an.
Ja, absolut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dann müsstest du an den Rucksack. Das ist auch immer ein spannendes Thema, weil ein Wanderrucksack hat ja doch auch mehr Eigengewicht als es beispielsweise eine Trailrun-Weste. Ich kann mir aber vorstellen, es gibt wahrscheinlich auch da bei den Märschen sowas wie eine Pflichtausrüstung. Wie handhabst du das?
Also Pflichtausrüstung ist in den meisten Fällen tatsächlich nur die Stirnlampe und eine Warnweste. Powerbank und eine Rettungsdecke ist auch immer empfehlenswert. Ansonsten kann man sein Gepäck so bestücken, wie es für einen passend ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je länger man diesen Sport macht, der eigene Rucksack immer kleiner und kleiner und kleiner wird. Weil wenn ich meine ersten Events mit einem zu großen Rucksack bestreite, also viele starten da mit 20, 25 Litern, wenn ich den Platz habe, dann ist die Versuchung natürlich auch groß, diesen Platz zu nutzen und man neigt dazu, völlig unnötiges Zeug einzupacken, was man eventuell brauchen könnte, aber tatsächlich nie braucht. Mein Tipp ist da immer, packt nach der Wanderung den Rucksack aus und legt die Gegenstände weg, die ihr nicht gebraucht habt. Und so wird die Ausrüstung von Mal zu Mal immer kleiner und kleiner und kleiner. Bei 100 Kilometern komme ich jetzt mit 15 Litern wunderbar aus und brauche die 15 Liter tatsächlich nur, weil man ja meistens doch noch für nachts irgendeinen dicken Pulli dabei hat oder wenn man weiß, es ist Regen angesagt, dass man die Regenausrüstung mit dabei hat. Aber 50 Kilometer bin ich jetzt kürzlich gegangen mit einem 6 Liter Salomon Trail Rucksack. Da habe ich dann wirklich nur noch ein paar Socken drin und eine Rettungsdecke und das Notfallblasenkit, was ich zum Glück auch seltenst brauche, aber das muss ich aus psychologischen Gründen immer dabei haben. Mehr habe ich da nicht mehr mit dabei. Mhm. Aber das kommt mit der Zeit, wenn man die Erfahrung hat. Also am Anfang nimmt man zwangsläufig mehr mit und das ist auch okay, weil man einfach mal schauen muss, was brauche ich denn, womit geht es mir gut auf die Distanz.
Ja, es gibt dann wahrscheinlich auch erstmal so ein Gefühl von Sicherheit, oder? Wenn man weiß, ich habe einfach mal alles dabei.
Auf jeden Fall.
Und dann kann man danach Stück für Stück wieder runter reduzieren. Okay, also ich habe aber auch bei den ganz langen Distanzen, weil du vorhin meintest, in der Regel macht man das auch ohne zu schlafen, nichts zum Übernachten dabei, also irgendwie keine Isomatte oder Biwaksack oder sonst was.
Nein, also bei den wirklich ganz langen Events, jetzt zum Beispiel bringe ich wieder diese 171 Kilometer ins Spiel, da gibt es eine Station, an der stehen so Gartenliegen, da könnte man sich kurz hinlegen und mal ein kurzes Powernapping machen, manche legen sich da auch eine Stunde hin, aber die meisten laufen tatsächlich durch, weil das Problem ist, selbst wenn du auf der langen Distanz dich mal eine Stunde hinlegst, du weißt nie, was danach passiert. Also es kann sein, dass du nach der Stunde einfach nicht mehr hochkommst und so gerädert bist, dass die nächste Stunde Marsch dann eine totale Qual wird und dann hat man nichts dadurch gewonnen. 10 Minuten Powernapping kann manchmal total hilfreich sein, auch wenn man sich einfach auf die Bank setzt, kurz die Augen zumacht, weil man manchmal so extrem müde Punkte hat. Aber dafür brauche ich keine gesonderte Ausrüstung. Das geht an jedem Ort, an jeder Stelle. Da setze ich mich einfach hin und gut.
Ja, klar. Was war denn so deine krasseste Erfahrung bei dem Marsch? Kannst du das irgendwie runterbrechen? Also gab es so ein Aha-Erlebnis oder irgendwas, was dir sofort jetzt ins Gedächtnis kommt, wo du sagst, das war echt krass?
Da denke ich spontan an den Megamarsch Hamburg 2019. Da habe ich meine absolut schlimmste Nacht gehabt, die ich je bei einem Marsch hatte, weil ich einfach so unfassbar müde war, dass ich ständig in Sekundenschlaf geraten bin, getorkelt bin, wieder aufgeschreckt bin. Da war dann wirklich jede zweite Parkbank war mein Freund, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt einfach nicht weitergehen. Ich muss jetzt hier 10 Minuten sitzen und die Augen zumachen. Also da war die Nacht unbeschreiblich lang. Da habe ich mich total durchgequält. Ich denke auch an einen 100-Kilometer-Marsch auf Sylt, wo ich wahnsinnige Kreuzschmerzen ab Kilometer 80 hatte und wusste, ich muss jetzt irgendwie 20 Kilometer noch hinter mich bringen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich diese Schmerzen in den Griff kriegen soll. Also 20 Kilometer fühlen sich dann an, als wären es 40, 50, 60. Also das war dann mental eine unglaubliche Leistung, wo ich bis heute nicht weiß, wie ich es geschafft habe. Und dann gab es mal einen Marsch auch von München nach Mittenwald, bei dem es dermaßen geregnet hat. Das war einer der wenigen, den ich dann tatsächlich abgebrochen habe nach 72 Kilometern, weil kein Zentimeter an mir mehr trocken war. Also das war über so viele Stunden sinnflutartiger Regen, da kam noch Schneeregen dazu. Und da war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt geht's definitiv nicht mehr weiter. Es gibt aber auch viele sehr schöne Erlebnisse. Also das einzige und erste Mal, dass ich bis jetzt über 100 Kilometer bin ich öfters gegangen, aber die wirklich längste Distanz von 171 Kilometern, da habe ich mir im Vorfeld wahnsinnig einen Kopf gemacht, was da alles passiert und was mich da erwartet. Und schlussendlich war es einer meiner besten, leichtesten und schönsten Märsche. Und die 171 Kilometer waren viel, viel leichter als so manches Mal 70, 80, 90, 100. Also so kann es tatsächlich auch gehen.
Ja, es kommt wahrscheinlich schon auch einfach immer auf die Tagesverfassung drauf an.
Definitiv, die spielt immer eine ganz, ganz große Rolle.
Sag mal, wie ist denn da eigentlich das Reglement bei solchen Märschen? Also wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, einen 50-Kilometer-Marsch hast und du fühlst dich gerade noch mega gut und die letzten, weiß nicht, 10 Kilometer sind flach, dürftest du dann rein auch das Laufen anfangen, also das Joggen?
Es wird nicht gerne gesehen. Also es gibt bei den großen Marschveranstaltern keine Vorgabe, dass du nicht joggen darfst. Kommt immer nicht so gut an, kommt auch bei den anderen Teilnehmern nicht so gut an, weil die sagen, es ist eine Wanderung, es ist kein Lauf. Was auch noch dazu kommt, es gibt immer Teilnehmer, die dann Teil von diesen Events joggen und dann im Ziel stehen und sagen, hey, heute war ich super schnell, habe nur 6,5 Stunden gebraucht für die 50 Kilometer. Das muss man dann natürlich ein bisschen anders werten, wenn jemand von den 50 Kilometern 20 Kilometer gelaufen ist, die Zeit als jemand, der das wirklich durchgeht, dann sind nämlich 6,5 Stunden eher unrealistisch. Es gibt so ein paar Speedwalker, die das auch schaffen, aber im Normalfall sollte man da tatsächlich auch wandern. Es gibt andere Events, zum Beispiel im Januar Burgenland Extrem, das sind 120 Kilometer um den Neusiedler See. Das spricht Wanderer und Läufer gleichermaßen an. Da bin ich dieses Jahr zum ersten Mal auch ungefähr 40 oder 50 Kilometer von den 120 gelaufen. War eine total tolle Erfahrung, hat super gut geklappt, hat echt Spaß gemacht, hat mit dem Ultrawandern an sich nichts mehr zu tun, sondern es war dann für mich ein Walk and Run, den ich aus Trainingszwecken einfach mal mitgenommen habe.
Ja, okay, das war dann auch irgendwie eine sinnvolle Ergänzung, ja. Weil ich habe schon das Gefühl, dass so in dieser Ultrawandern-Bubble ist ja auch nicht so ganz krass dieses, ich muss da jetzt Top 10 finishen, sondern es, dieser Finish-Gedanke an sich und die eigentliche Erfahrungen und die Erlebnisse, die man da macht, stehen da so ein bisschen mehr im Vordergrund. So kommt es für mich zumindest als Externer, der noch nie sowas gemacht hat, aber halt eben weiß, dass es existiert, so kommt es für mich zumindest rüber.
Ja, so ist es definitiv. Es gibt bei den großen Marsch-Events keine Zeitnahme. Es gibt nur eine Endzeitvorgabe, die man ungefähr einhalten sollte. Aber es gibt auch Veranstalter, wie zum Beispiel Mammutmarsch, die überhaupt keine Vorgabe bezüglich der Maximalzeit mehr machen. Die sagen, okay, du schaffst es in der Zeit, wie du es schaffst, und unsere Schlussläufer bringen dich ins Ziel, selbst wenn du für die 100 Kilometer 36 oder 38 Stunden brauchst. Okay. Also auch das gibt's. Es gibt mittlerweile ein paar Veranstalter, die ein bisschen ambitionierteren Ultrawanderer ansprechen wollen. Also die haben teilweise extreme Höhenprofile oder die haben sehr straffe Zeitvorgaben. Die messen dann die Zeit und stellen auch ein Ranking auf. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Es geht wirklich ums Schaffen, um die Challenge, und so wird es in den meisten Fällen auch kommuniziert. Geh raus, geh über deine Grenzen, schau, was dein Körper leisten kann, und bring diese 50 oder 100 Kilometer erfolgreich hinter dich, egal in welcher Zeit. In 12 Stunden sind 50 Kilometer, wenn man da nicht ganz unvorbereitet dran geht, eigentlich in der Regel ganz gut zu schaffen.
Nimmst du da aber auch einen Trend wahr, so zum Thema Vorbereitung, dass viele Menschen das eben aus der Kalten machen, unvorbereitet, weil sie halt der Meinung sind, das geht schon irgendwie, es ist gerade einfach ein Hype und ein Trend, sich irgendwie sportlich zu challengen. Also ich habe immer das Gefühl, so aktuell, wenn man auch durch Social Media durchscrollt, so man findet immer noch mal irgendjemand, der gerade irgendwas macht ohne Vorbereitung, einfach weil es halt vermeintlich cool ist.
Das ist definitiv ein Trend, und das ist ein sehr problematischer Trend, und ich habe da immer ein ganz ungutes Gefühl oder tue mich sehr schwer damit, wenn ich in diversen Internetforen lese, hey, ich habe mich angemeldet, 100 Kilometer, voll cool, brauche kein Training, ist ja alles nur Kopfsache. Wo ich mir denke, ja, natürlich ist es ein Stück weit auch Kopfsache, und natürlich ist unser Kopf in der Lage, uns durch Herausforderungen zu bringen, die wirklich schmerzhaft sind und wo ich ganz oft an meine Grenzen komme. Aber was ist am Ende der Preis, den ich dafür zahle? Und wenn dann am Ende größere Verletzungen stehen, wenn am Ende ein Ermüdungsbruch steht, wenn ich mir ein Band gerissen habe oder ein Schienbeinkantensyndrom habe und die nächsten Wochen nur unter massiven Schmerzen gehen kann oder sich eine Blase entzündet oder was auch immer, es gibt ja tausend Sachen, die bei so einem Event passieren können, dann habe ich dadurch nichts gewonnen. Dann habe ich vielleicht diese Medaille, dann habe ich diesen Finish, kann erzählen, was ich für ein cooler Typ bin, dass ich das ohne Vorbereitung geschafft habe, aber habe meinem Körper so massiven Schaden zugefügt, dass dieser Finish meines Erachtens nicht viel wert ist, sondern sehr, sehr dumm gewesen ist. Genauso ein Trend, den ich jetzt immer mehr beobachte, ist, es gibt Teilnehmer, die schmeißen sich ohne Ende Schmerzmittel ein. Die schmeißen sich die teilweise im Vorfeld ein, die schmeißen sich die während des Events ein, weil es tut ja total weh und mit dem Schmerzmittel kann ich ja noch 10 Kilometer weitergehen. Man kann so ein Schmerzmittel mal im äußersten Notfall nehmen. Wenn ich jetzt wirklich massive Rückenschmerzen habe, meinen Körper gut kenne, gut vorbereitet sind und weiß, ich muss jetzt noch irgendwie diese 10 Kilometer hinter mich bringen und das ist die einzige Chance, jetzt noch da irgendwie durchzukommen, dann kann ich das in Ausnahmefällen mal machen. Was man unterschätzt, ist einfach, dass die Schmerzmitteleinnahme bei so einem Event total gefährlich ist. Also es gibt ja Fälle von Magen- und Darmblutung, die zum Beispiel durch Ibuprofen ausgelöst werden. Das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Und man läuft natürlich Gefahr, dass man Warnsignale seines Körpers, Schmerz ist immer ein Warnsignal des Körpers, dass man die nicht mehr wahrnimmt und dass man eine Verletzung, die man dann in dem Moment vielleicht hat, dann einfach schlimmer macht. Und diesen Trend, den finde ich tatsächlich sehr, sehr problematisch und würde dringend dazu appellieren, lieber in Training zu investieren, als auf Teufel komm raus, meinem Körper irgendeiner Challenge zu stellen, die ich schlussendlich nicht so bewältigen kann, wie ich es gerne würde.
Ja, absolut. Ich meine, man sollte den Sport ja im Best Case auch irgendwie nachhaltig betreiben, dass man ihn nicht nur einmal macht bei irgendeinem Event, sondern ja dann, so wie du auch, für viele, viele Events. Steffi, so zum Abschluss, was ist so der eine Tipp, den du vor deinem ersten Ultrawandern-Event gerne gehabt hättest?
Ich bin gefühlt sehr, sehr gut vorbereitet in mein erstes Ultrawander-Event gegangen. Was ich im Vorfeld nicht so wusste, war, was der Kopf wirklich auf die lange Distanz macht und wie viele Phasen es gibt, wo man wirklich verzweifelt ist, an sich selber zweifelt und einfach noch eine unglaublich lange Zeit vor sich hat. Wenn man mal bei 60, 70 Kilometern ist, weiß, ich muss jetzt noch 30 Kilometer gehen. Das sind jetzt noch 5, 6, 7 Stunden, die ich in Bewegung sein muss, damit klarzukommen. Im Nachhinein weiß ich, dass es ganz, ganz viele Psychotricks gibt, die man in so einem Fall anwenden kann, dass man sich ablenken kann und vor allen Dingen, dass man in Etappen denken kann, dass man nicht eben das große Ganze sieht und weiß, ich muss jetzt 100 Kilometer gehen, sondern sich vielleicht mal die erste Verpflegungsstation nach 20 Kilometern als Ziel setzt, was natürlich viel, viel schneller erreicht ist und ich dann mir die nächste Station als Ziel setze und sage, ich muss ja jetzt wieder nur 20 Kilometer gehen, bis die nächste Station ist. Das macht sehr, sehr viel leichter. Und was auch unglaublich viel wert ist, wenn man sich im Vorfeld immer wieder die Situation seines Finishes, des Moments, wenn man durch den Zielbogen geht, immer vor Augen führt und sich immer das Bild ausmalt, wie man sich in dem Moment fühlt, wie sich das anfühlt, was für ein grandioser Moment das ist, wenn ich die Medaille bekomme. Weil das hilft einem auch über manches Tief hinweg, dass man sich sagt, ey, jetzt bin ich schon so viele Stunden unterwegs, diese 30 Kilometer, die gehen auch noch irgendwie dafür, dass ich am Ende eben dieses Erlebnis habe. Und das ist es einfach immer wieder wert.
Ja, absolut. Stichwort Visualisierung, oder?
Ja, definitiv.
Sehr schön. Und an dieser Stelle bekommt ihr, wie gewohnt, Steffis Tipps aus dieser Folge kompakt zusammengefasst in unserem Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Erstens, Ultrawandern beschreibt das Wandern von Distanzen jenseits der 42 Kilometer. Dabei gibt es nach oben hin kaum Grenzen. Diese Sportart kann man entweder im Rahmen eines Events, sogenannten Märschen, oder aber frei und nur für sich durchführen. Wichtig dabei, die Distanz wird beim Ultrawandern immer am Stück gegangen. Zweitens, die richtige körperliche Vorbereitung ist das A und O beim Ultrawandern. Der menschliche Bewegungsapparat, insbesondere Gelenke, Sehnen und Bänder, brauchen einfach ausreichend Zeit, um sich an derartige Belastungen zu gewöhnen. Daher kommt man nicht umhin, vor einem Marsch regelmäßig Trainingswanderungen zu absolvieren. Hier sollte man sich bewusst sein, dass diese Vorbereitung durchaus zeitintensiv ist, aber unabdingbar, um diesen Sport nachhaltig, sprich verletzungsfrei zu betreiben. Drittens. Neben der körperlichen Vorbereitung spielt auch die Ausrüstung eine extrem wichtige Rolle. Was sollte ich dabei haben? Unsere Expertin Steffi rät dazu, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Mit jedem Marsch sammelt man neue Erfahrungen und findet sein persönliches Setting. In der Regel sind halbhohe Wander- oder stabile Trailrun-Schuhe die richtige Wahl. An das Wetter angepasste funktionale Bekleidung ist ebenso essentiell wie der passende Rucksack und eine Notfallausrüstung. Steffi, haben wir irgendwas vergessen, was wir in der guten halben Stunde noch nicht angesprochen haben?
Also spontan fällt mir nichts ein.
Ansonsten definitiv nochmal sei es euch wärmstens empfohlen, Steffis Buch euch zuzulegen. Da stehen dann nochmal alle Tipps und Tricks ausführlich drin. Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und ganz, ganz viel Spaß bei den Projekten, die den Sommer so anstehen.
Dankeschön, sehr, sehr gerne.
An euch da draußen, wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge des Bergzeit-Podcast. Bis dahin, passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.